Wir wollen heute einen Blick auf die Kirche werfen, und zwar aus einer ganz anderen Perspektive, auf unsere deutsche Kirche, auf die Kirche in Deutschland werfen, und zwar mit den Augen von jemandem, der aus einem ganz anderen Blickwinkel kommt. Also Frau Fee Berberan ist vor 41 Jahren hierher nach Deutschland gekommen, von den Philippinen. Sie hat sich ihre philippinische Identität bewahrt. Sie ist ganz angekommen hier in der deutschen Gesellschaft, hat einen Beruf erlernt, ausgeübt im medizinischen Bereich. Sie ist Familienmutter, wohnt in Essen, also sie kennt unsere deutsche Gesellschaft, und wir haben sie einfach mal eingeladen, um sie ein bisschen erzählen zu lassen, zunächst einmal von ihrer Heimat, dass wir da auch einen Blick bekommen. Aber sie wird auch darüber reden, was sie vermisst, und auch die ein oder andere kritische Anfrage an unsere Situation hier stellen. Es ist ja auch Sinn der Fastenzeit, der Bußzeit, sich einmal auf ganz andere Perspektiven einzulassen und sich durchaus einmal zu fragen, wo können wir von anderen lernen? Und ja, dazu soll der geistliche Abend ein Stück weit beitragen. Sie hat auch viele Gäste mitgebracht von den Philippinen, also die natürlich auch hier in Deutschland sind, aber philippinische Freunde, die ich auch ganz herzlich hier zu diesem geistlichen Abend begrüßen darf, innerhalb unserer Gemeinde. Dankeschön.
Dankeschön. Also guten Abend. Ich darf Sie ganz herzlich hier begrüßen. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Ich darf mich vorstellen. Mein Name ist Fee Berberan, komme von den Philippinen und lebe seit 41 Jahren hier in Deutschland. Mein Thema für heute Abend lautet ein philippinischer Blick auf die deutsche katholische Kirche. Der erste Teil meines Vortrages befasst sich mit wichtigen Eckdaten über die Philippinen, eine Kurzfassung der Religionsgeschichte und eine Erklärung verschiedener philippinischer Bräuche, wie ich sie miterlebt habe. Im zweiten Teil werde ich über meinen Glauben erzählen, wie ich ihn anfangs in einem fremden Land ausgeübt habe und jetzt in zwei Gemeinden auslebe. Ich habe auch ein paar Bilder verschiedener philippinischen Bräuche und von der philippinischen katholischen Gemeinde im Bistum Essen vorbereitet. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Ihre Fragen, falls Sie welche haben, erst hinterherzustellen. Die Philippinen. Die Philippinen sind ein Archipel, der aus über 7000 Inseln besteht. Das tropische Land liegt in einer erdbebengefährdeten Zone und wird auch oft in der Regenzeit von Taifune und Überschwemmungen heimgesucht. Die durchschnittliche Jahrestemperatur beträgt zwischen 26 bis 27 Grad. Die aktuelle Einwohnerzahl liegt bei über 100 Millionen. Die offiziellen Landessprachen sind Filipino und Englisch, mit Englisch als Unterrichts- und Amtssprache. Die Philippinen sind das älteste katholische Land und einer der beiden mehrheitlich römisch-katholischen Nationen im asiatisch-pazifischen Raum. Drei Viertel der Filipinos sind römisch-katholisch. Die übrige philippinische Bevölkerung gehören anderen christlichen Glaubensgemeinschaften an oder dem Islam. Die allerwenigsten Menschen gehören keiner Religionsgruppe an. Lange bevor die Philippinen von den Spaniern zum Christentum bekehrt wurden, verehrten Filipinos verschiedene Götter sowie Geister, Tiere und Menschen, die Flüsse, Felder, Bäume oder ihre Häuser bewacht haben sollen. Höhere Mächte, wohlwollende, aber auch bösartige, übernatürliche Wesen wirkten nach den Vorstellungen der Eingeborenen auf wichtige Erlebnisse wie Geburt und Tod, Eheglück, Naturkatastrophen sowie gute Ernten und Missernten ein. Der Animismus, der Glaube an eine beseelte, von Geistern bestimmte Natur, war sehr verbreitet. Ende des 14. Jahrhunderts erreichten muslimische Missionare und Händler aus Malaysia und Indonesien die südlichen Inseln der Philippinen und verbreiteten den Islam bis zum 16. Jahrhundert auf den gesamten Archipel. Heute wird der Islam hauptsächlich nur noch im südlichen Teil der Philippinen praktiziert. Es war der portugiesische Seefahrer Ferdinand Magellan, der im Jahr 1521 den Grundstein zur Christianisierung der Philippinen legte. López de Villalobos, ein spanischer Entdecker, gab den Philippinen schließlich den Namen Las Islas Filipinas zu Ehren des spanischen Königs Felipe II. Erst Ende des 16. Jahrhunderts beschlossen die Spanier, das ganze Land zu christianisieren, um den Islam im Land zu schwächen. Mit Hilfe mexikanischer Missionare des Jesuitenordens und anderer katholischer Orden wurde bis Ende des 18. Jahrhunderts auf den Philippinen, mit Ausnahme des Südens und einiger Bergregionen, der Katholizismus gelehrt. Also aufgrund meiner vielen Erlebnisse und Beobachtungen in den letzten Jahren habe ich festgestellt, dass es zwischen deutschen und philippinischen Katholiken Unterschiede gibt. Insbesondere, wie sie ihren Glauben im Alltag einbinden. Die Filipinos leben ihren Glauben offener, bunter, vielfältiger und vorzugsweise in Gruppen. Ihre Begegnung mit Gott ist nicht auf Sonntagsgottesdienst, also ist nicht auf Sonntagsgottesdienste, auf Ostern oder nur auf Weihnachten beschränkt. Viele gehen auch unter der Woche in verschiedene Kirchen, je nachdem, welche Anliegen sie gerade haben. Filipinos sind es gewohnt, all ihre Probleme an den lieben Gott zu richten, und sie sind überzeugt, dass ihre Gebete gehört werden. Verzweifelte Menschen beten zum heiligen Judas Thaddäus. Der heilige Antonius hilft, wenn man etwas verloren hat. Bei Eheproblemen hilft der heilige Thomas Morus und der heilige Camillus hilft allen Kranken. Viele philippinische religiöse Bräuche und Festas haben ihren Ursprung in der spanischen Kolonialzeit. Die Philippinen sind bekannt als Land der Festas. Jede Gegend hat ihre eigene Feste, die häufig mit einer Prozession und einem Feuerwerk zu Ehren des oder der lokalen Heiligen begangen werden. Da die Filipinos fröhliche Menschen sind, wird aus einem kleinen Pfarrgemeindefest ein riesiges Stadtfest. Das Erzbistum von Manila hat ungefähr 85 Pfarrgemeinden. Jede einzelne Pfarrgemeinde sieht es als Pflicht, den Festtag ihres Schutzpatrons zu feiern. Mehr als 2 Gemeindefeste pro Woche sind deshalb keine Seltenheit. Übrigens gibt es keine Gemeindezugehörigkeit auf den Philippinen. Jeder Filipino geht zu der Kirche seiner Wahl und nimmt in Kauf, dass man oft stundenlang unterwegs ist, da die Mehrheit der Filipinos keine Autos besitzen. Ich habe einige Bilder von verschiedenen Fiestas vorbereitet. Das ist das Santo Niño Fest zur Ehrung des Jesukindes. Als nächstes haben wir ein Flores de Mayo Fest. Das ist für 4 oder 5 Jahren, glaube ich, aufgenommen worden in Revierpark, in von der Ort, wo unsere philippinische katholische Gemeinde Flores de Mayo gefeiert haben. Und dann haben wir ein Pajillas ist ein Fest. Nee, das ist auch noch immer von den Santa Cruz an, genau. Das ist der Peña Francha Festival, ist auch egal. Peña Francha Festival, das ist auch interessant. Also die Novene zur Ehrung von unserer lieben Frau von Peña Francha wird am dritten Wochenende im September in der Stadtgemeinde Naga gefeiert. Das Bild der Jungfrau, eine Kopie der Madonna in Peña Francha in Spanien, wird von seinem Schrein zum Naga-Kathedrale, wo die Novene gehalten wird, gebracht. Am letzten Abend der Novene findet eine Prozession entlang des Naga-Flusses statt, wo die Gläubigen Tausende von Kerzen anzünden. Das Fest endet mit der Feier der Heiligen Messe in der Naga-Kathedrale und das Bild der Jungfrau Maria wird wieder in seinen Schrein gebracht. Pajillas, das nächste Bild, ist ein Fest zur Ehrung Sankt Isidor, Patron der Bauern. Einwohner von der Stadtgemeinde Lukban schmücken ihre Häuser mit Kipping, eine bunte, durchsichtige Reistortilla. Das nächste Bild ist Gigantes aus Angono. Das ist ein Fest zu Ehren des heiligen Clemens, Bischof von Rom und Schutzpatron der Fischer. Gigantes oder übersetzt die Riesen, werden aus Pappmache gemacht, sind 4 bis 5 Meter im Durchmesser und 10 bis 12 Meter hoch. Deswegen heißen sie auch Riesen. Obando-Fruchtbarkeitstanz ist ein Tanzritual. Habe ich denn auch eine? Ja. Obando-Fruchtbarkeitstanz ist ein Tanzritual zur Ehrung von Heilige Pascal Bailon, Heilige Clara von Assisi und Maria Empfängnis. Jedes Jahr im Mai tanzen Männer, Frauen und Kinder aus Obando in der Provinz Bulacan auf den Straßen und singen dabei das Lied Santa Clara Pinong Pino. Das ist das üblichen Palmsonntag auf den Philippinen. Weil einfach die Menschenmenge zu groß ist, wird also meistens das Segnung schon draußen dann gemacht. Ja? Kommt da noch ein Bild von? Ich glaube erstmal nicht. Ne? Karwoche, ja, machen wir es später. So, die zahlreichen charismatischen Bewegungen und Laienorganisationen innerhalb der katholischen Kirche auf den Philippinen deuten darauf hin, dass die meisten Filipinos ihren Glaube und ihre Religion mit ihren Mitmenschen gerne teilen möchten. Es macht ihnen viel Spaß, in eine Gruppe zu beten und zu singen. Das Erzbistum Manila hat auf seiner Internetseite über 30 katholische Bewegungen und Laienorganisationen aufgelistet. Und es kommen jährlich welche dazu. Filipinos lieben die Novene, eine Hinterlassenschaft der Spanier. In der Familie wird zu verschiedenen Anlässen stets gebetet, wie vor einer wichtigen persönlichen Entscheidung oder nach wichtigen Lebensereignissen, wie einem erfolgreichen Studienabschluss oder Staatsexamen oder einem Todesfall. Die Art und Weise, wie beide Länder die Zeit der Karwoche und Ostern sowie die Zeit zwischen Advent und Weihnachten feiern, ist ebenfalls erwähnenswert. Die Karwoche ist eine bedeutungsvolle Zeit für die Filipinos und wird mehr beachtet als Ostern. Am Palmsonntag beginnt die Karwoche auf den Philippinen und viele Filipinos gehen in die Kirche mit ihren selbst gebastelten Kokospalmen, die während der Heiligen Messe gesegnet werden. In manchen Gemeinden ist die Menschenmenge so groß, dass der Gottesdienst außerhalb der Kirche stattfinden muss. Am Montag nach Palmsonntag bis Mittwochabend beginnt nicht nur in den Kirchen, aber auch in den Familien die sogenannte Pabasa, eine gesungene Andacht, die das Leben und Leiden Jesu vergegenwärtigt. Am Gründonnerstag bis Karsamstag herrscht im ganzen Land Besinnlichkeit und Ruhe. Viele Fernseher und Radiosender stellen ihren Betrieb ein, konzentrieren sich in ihren Sendungen auf religiöse Inhalte oder unterbrechen sie mit trauriger Musik. Die meisten Geschäfte sind geschlossen oder nur für eine kurze Zeit geöffnet. Die Fußwaschung, in der der Priester 12 Männern aus der Pfarrgemeinde die Füße wäscht, hat einen festen Platz in der Gründonnerstagsliturgie. Getreu unserer Ostertradition gehen immer noch viele Filipinos in der Fastenzeit zu Fuß und besuchen 14 Kirchen, um die Kreuzwegandacht zu beten. Sie tun dies als Büße für ihre Sünden, was aber nicht bedeutet, dass sie auf das Bußsakrament verzichten wollen. Besonders in der Karwoche sind alle Beichtstühle in der Kirche gut besucht, da mehrere Priester gleichzeitig das Bußsakrament erteilen. Am Karfreitag werden im ganzen Land die Passionsspiele nachgestellt und es finden zahlreiche Prozessionen statt. In einigen Orten haben sich außergewöhnliche Bräuche gehalten, die weltweit für Aufsehen gesorgt haben. Einige Männer und Frauen lassen sich freiwillig kreuzigen, obwohl die katholische Kirche diese Kreuzigungen wiederholt verurteilt hat. Ebenso wie die in Teilen der Philippinen praktizierte Selbstgeißelung. Am Karsamstag ist immer noch Trauer im ganzen Land angesagt. Wie schon in den letzten 2 Tagen steht das gesamte öffentliche Leben auf den Philippinen still. Und die Vorbereitungen für die Osternachtfeier sind im vollen Gange. Im Morgengrauen des Ostersonntags findet in vielen Kirchen die Nachstellung der Begegnung von Jesus Christus und seiner trauernden Mutter statt. Bemerkenswert bei dieser Feier ist, dass Männer und Frauen getrennt sind. Beide Gruppen treffen sich an verschiedenen Orten, nicht weit von der Pfarrkirche entfernt. Die Männer pilgern mit dem auferstandenen Jesus Christus vorneweg, die Frauen mit der trauernden Mutter Gottes. An der Kirche angekommen, wird ein Engel herabgelassen, der den Schleier der Mutter Gottes entfernt. Die Musikkapelle im Hintergrund beginnt zu spielen und die Osternachtfeier beginnt. Eine Adventszeit, wie wir sie hier in Deutschland kennen, gibt es dagegen nicht auf den Philippinen. Es gibt keine Adventskränze, keine Weihnachtsmärkte, keinen Glühwein, keinen Adventskalender und auch das Plätzchenbacken gehört nicht zu den philippinischen Bräuchen. Dennoch beginnen die Feierlichkeiten schon im September mit den ersten Weihnachtsliedern und halten bis in den Februar an. Die Kinder holen ihre Bastelsachen heraus und fangen an, Weihnachtssterne oder Weihnachtsbäume zu basteln. Da auf den Philippinen keine Tannenbäume wachsen und andere Baumarten als Weihnachtsbaum nicht geeignet sind, schmücken die meisten Familien ihre künstlichen Weihnachtsbaum jedes Jahr neu und stellen ihn bereits im November auf. So, die Philippinen kennen die weltweit längste Weihnachtszeit. Traditionell wird das Fest durch Frühmessen um 4 Uhr morgens während 9 Tagen, beginnend mit dem 16. Dezember, eingeläutet. Die auf Spanisch Misas de Aguinaldo oder Gabenmessen genannten Messen sind den Filipinos auch als Simbang Gabi bekannt. Diese Weihnachtsnovene endet mit der Mitternachtsmesse am 24. Dezember, also am 24. Dezember. Nach dem Besuch der Mitternachtsmesse gehen die ganzen Familien nach Hause und feiern die ganze Nacht lang die lange erwartete Noche Buena, das Weihnachtsessen. Am Weihnachtstag besuchen viele Kinder ihre Patenonkel und Patentanten und älteren Familienmitgliedern, um ihnen Respekt zu zollen und sich segnen zu lassen. Bei der Pagmamano, genannten Segnung, wird die Hand des Älteren an die Stirn gehalten und Manopo gesagt, was frei übersetzt, bitte segne mich, bedeutet. Der Tag der unschuldigen Kinder am 28. Dezember ist kein offizieller Feiertag, wird aber von den philippinischen Katholiken beachtet und gefeiert. Silvester- und Neujahrsfest werden noch im Rahmen der Weihnachtstage begangen, bis die Feiertage am ersten Sonntag im Januar mit dem Tatlung Hari, den heiligen drei Königen, offiziell beendet werden. Eine kleine Pause brauche ich erstmal. Zu Beginn des zweiten Teils dieses Vortrages möchte ich Ihnen eine Geschichte über meinen ersten Sonntagsgottesdienst in Deutschland erzählen. In der Gemeinde St. Bonifatius in Bochum-Langendreher hatte ich meinen ersten Sonntagsgottesdienst in Deutschland erlebt. Ich werde es niemals vergessen. Mir fiel sofort auf, dass die Kirche nicht gut besucht war und dass die meisten Besucher betagte Menschen waren. Ich habe keine Familie mit kleinen Kindern gesehen und auch nur eine Handvoll Jugendliche. Eine Woche nach meiner Ankunft aus den Philippinen hatte ich noch die Bilder im Kopf, wie voll die Kirchen bei uns waren, mit Besuchern aus allen Altersgruppen. Während des Gottesdienstes konnte man oft Babys weinen hören. Während der gesamten Liturgie hatte ich nur drei Worte verstanden: Gott, Jesus Christus und Amen. In meinen Ohren klangen alle Lieder melancholisch, nicht fröhlich. Und obwohl der Priester am Altar dasselbe tat wie bei uns zu Hause, fühlte es sich fremd an während der Heiligen Messe. In dem Moment wurde mir bewusst, dass für mich ein neues Leben begonnen hatte. Und ich war fest entschlossen, das Beste daraus zu machen und sah dieses Erlebnis als Ansporn, die deutsche Sprache zu lernen. Ganz gut zu meiner Familiengeschichte. Ich bin das zweitälteste von 8 Kindern, 7 Mädchen und ein Junge. Meine Eltern waren beide streng katholisch und unsere Vorbilder in der Ausübung unseres Glaubens. Sie brachten uns die Grundgebete bei und nahmen uns von Kindheit an immer zu Sonntagsgottesdiensten. Sonntagsgottesdiensten mit. Im Schulalter gingen wir mit Freunden und Mitschülern regelmäßig zum Gottesdienst. Wir lernten früh, wie wichtig Gott und das alltägliche Kommunizieren mit ihm in unserem Alltag ist und beteten regelmäßig mit der ganzen Familie den Rosenkranz. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, in denen meine Mutter mehrmals die Woche in verschiedene Kirchen ging, weil sie bei verschiedenen Heiligen einen Gefallen erbitten wollte. Und wie die meisten philippinischen Eltern maßen auch meine Eltern der Schulbildung einen sehr hohen Stellenwert bei und schickten uns in katholische Schule. Die Schule, die ich besuchte, wurde von belgischen Scheut-Missionaren geleitet, die sehr streng waren. Schüler und Schülerinnen waren verpflichtet, an Sonntagen und kirchlichen Feiertagen am Gottesdienst teilzunehmen. Eine Anwesenheitsliste wurde geführt. Wer abwesend war, kriegte zusätzliche Hausaufgaben. Einmal im Jahr, meist in der Fastenzeit, müssten wir auf Exerzitien und zur Beichte gehen. Ich glaube, dass diese Erfahrungen in der Schulzeit und vieles mehr eine große Rolle in meiner Religiositätsentwicklung gespielt haben. Ein schweres Wort, sehr lang. Ich glaube, dass diese Erfahrungen in der Schulzeit und vieles mehr eine große Rolle in meiner Religiositätsentwicklung gespielt haben. Aus diesem Grund habe ich meinen Sohn zum Don Bosco-Gymnasium und meine Tochter zur BMV-Schule geschickt. Beides private katholische Schulen. Nach ein paar Jahren kam ich zu zwei Erkenntnissen. Erstens, dass es in Deutschland vielen Eltern bei der Wahl einer katholischen Schule nicht um die religiöse Entwicklung ihrer Kinder geht, sondern mehr um den guten akademischen Ruf der Schule. Und zweitens, dass der Religionsunterricht in einer deutschen katholischen Schule nicht vergleichbar ist mit dem in einer katholischen Schule auf den Philippinen. Mit der Zeit integrierte ich mich in zwei Pfarrgemeinden, in der Don Bosco-Gemeinde in Essen-Borbeck seit 1986 und in der philippinischen katholischen Gemeinde in Essen-Heidhausen seit 1993. Leider beschränkt sich meine Beziehung zu der Don Bosco Gemeinde nur auf die Sonntagsgottesdienste, da ich im FCC Chor in Heidhausen aktiv bin. Bleibt mir nicht viel Zeit. Trotzdem fühle ich mich mit der Gemeinde sehr verbunden, da meine Tochter hier zur Kommunion ging und mein Sohn in Don Bosco Gymnasium sein Abitur machte. Die Umstrukturierungen und finanziellen Engpässen in der katholischen Kirche haben sich auch in der Don Bosco Gemeinde bemerkbar gemacht. So wurden zum Beispiel die Chöre zusammengelegt, weil nur ein Organist bezahlt werden konnte. Einen weiteren Umstand, den ich schon seit Jahren in der Gemeinde beobachtet habe, möchte ich auch hier erwähnen. Im November, wenn die Zeit des Katechismus für die Kinder der Erstkommunion beginnt, sehe ich die vorderen Bänke immer besetzt. Aber noch nicht mal ein Jahr später sind kaum noch Kommunionskinder im Gottesdienst zu sehen. Jedes Jahr stelle ich mir die Frage, warum die Eltern ihre Kinder nur für diese Zeit zur Kirche schicken, aber nach Empfang der ersten Heiligen Kommunion nicht mehr. Vielleicht ist jemand im Publikum, der diese Frage später mal beantworten kann. Mit der Gründung der philippinisch-katholischen Gemeinde im Bistum Essen im Jahr 1993 ist ein frommer Wunsch von mir in Erfüllung gegangen. Die Filipino-Gemeinde, die für viele Filipinos im Ruhrgebiet und Umgebung ein Stück Heimat geworden ist, hat mittlerweile über 200 Familien als Mitglieder. Mein Dank gilt an erster Stelle Pater Dietmar Weber für seine Bereitschaft, die Verantwortung für die vielen philippinischen Familien zu übernehmen und Pater Manny Tamayo für seine Unterstützung und Mitwirkung in der Gemeinde. Die Gottesdienste finden am ersten und dritten Sonntag des Monats um 15.30 Uhr statt und werden in drei Sprachen gelesen, in Deutsch, Englisch und Filipino. Wir versuchen in der Gemeinde zusammen mit unseren Kindern die philippinische Kultur aufleben zu lassen und feiern jedes Jahr die Flores de Mayo, auch als Santa Cruzan bekannt. Am Karfreitag ist es bereits Tradition, dass die Filipinos nach Oberhausen fahren und sich im katholischen Stadthaus zu treffen, um dort die Karfreitagsliturgie zu feiern. Jedes Jahr machen Gemeindemitglieder zusammen mit unseren beiden Seelsorgern, Pater Weber und Pater Tamayo, eine Wallfahrt. Dieses Jahr wird Polen der Zielort sein. Die Filipino-Gemeinde ist oft bei Pfarrgemeindefesten vertreten, weil viele Deutsche die philippinische Küche schätzen oder weil der FCC-Chor in den Gottesdienst singt. Innerhalb der philippinisch-katholischen Gemeinde in Essen gibt es noch andere charismatische Bewegungen, wie Couples for Christ, also frei übersetzt Ehepaare für Christus, Youth for Christ, Jugendliche für Christus, Love Flag, Legion of Mary und verschiedene Gebetsgruppen. Ich habe mich für die Teilnahme an einer Bibelgruppe entschieden. In regelmäßigen Abständen treffe ich mich mit Freunden bei mir zu Hause zum Beten, die Heilige Schrift zu lesen und Erfahrungen des Alltags auszutauschen. Zusammenfassend kann ich mit Überzeugung sagen, dass alle meine Erfahrungen, Einblicke und Erlebnisse auf den Philippinen und hier in Deutschland aus mir das gemacht haben, was ich jetzt bin. Mein Glaube hat mir sehr geholfen, gerade in den ersten Jahren hier in Deutschland mich zurechtzufinden und ist fester denn je. Nach 41 Jahren Aufenthalt in Deutschland fühle ich mich sehr wohl in meiner neuen Heimat. Und im Laufe der Zeit habe ich gelernt, beide Kulturen so zu vereinen, dass ich auf die Frage, ob ich mehr Deutsch oder Philippinisch bin, keine Antwort weiß. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Zum Schluss möchte ich noch gerne ein paar Bilder von der Filipino-Gemeinde in Essen-Heidhausen zeigen. Nee? Dann zeigen wir was anderes. Habe ich jetzt so schnell gesprochen oder...
gestern Abend die Bilder auf die DVD, auf den Stick gezogen und da waren keine dabei von der Filipino-Wallfahrt. Wir machen heute an diesem geistlichen Abend, wo normalerweise keine Fragen gestellt werden, machen wir eine Ausnahme. Ich denke, weil es das Thema doch notwendig macht, vielleicht Rückfragen da sind. Einmal ist auch noch persönlich zu fragen, was Ihnen unklar geblieben ist, vielleicht, ob Sie anderes präzisiert haben wollen. Da wird sie gleich noch Fragen beantworten, wenn welche da sind.
Hat jemand Fragen? Oh, zwei auf einmal. Ist egal.
Ja, ich hätte mal eine Frage, und zwar, was hat Sie damals nach Deutschland geführt?
Eine gute Frage. Die Frage habe ich schon so oft gehört. Aber es ist nämlich Folgendes. Ich glaube, das liegt einfach in der Mentalität von den Filipinos. Wenn wir gerade, wenn eine von den Ältesten ist, dann sind wir irgendwie verpflichtet, wir haben einfach die Verantwortung, oder wir fühlen es einfach, dass wir unseren Eltern gegenüber die Verantwortung haben, die jüngeren Geschwister zu unterstützen. So, und als ich damals meinen Abschluss als medizinische technische Assistentin auf den Philippinen gemacht habe, habe ich zwar für ein halbes Jahr gearbeitet, aber dann mein Ziel war einfach so schnell wie möglich das Land zu verlassen und im Ausland einen Job anzunehmen, dass ich dann meine Eltern auch mit der Schulbildung von meiner jüngeren Geschwister helfen kann. Das war ein Grund für mich, also das ein wichtiger Grund eigentlich. Und ich bin bestimmt nicht der Einzige, weil die meisten Filipinos, die im Ausland gehen, die haben das alle also im Kopf. Es liegt, glaube ich, einfach, wir sind als kleine Kinder, werden wir schon irgendwie damit immer konfrontiert und die Eltern, wir kriegen das immer gesagt bekommen, du bist älter, du bist der Älteste oder du bist zweit von Älteste. Es ist deine Pflicht, also deine jüngeren Geschwister also zu unterstützen, bis alle in der Familie, bis alle Geschwister mit ihrer Ausbildung auch fertig sind. Das war ein Grund.
Mich würde interessieren, Sie haben gerade von Ihrem ersten Besuch der Heiligen Messe in Deutschland und ich habe eine leichte Frustration auch irgendwie daraus gehört. Jetzt könnten Sie vielleicht uns ein paar Tipps geben.
Ja.
Was können wir lernen von der philippinischen Kirche, von der Lebensweise, von der Lebensweise, wie sie den Glauben, was müssten wir ändern?
Ja, ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich frage mich schon die ganze Zeit, warum sehe ich kaum kleine Kinder in der Kirche? Ist das verboten? Ist das irgendwie, dass die Eltern kriegen das irgendwie nach der Taufe oder während der Taufe gesagt, also erst wenn ihr Kind 6 Jahre alt ist, da dürfen sie das Kind in die Kirche mitnehmen. Ich weiß es nicht, woran das liegt, aber das wundert mich eigentlich. Warum gehört das nicht einfach zum normalen Bild? Dass Kinder, kleine Kinder, okay, vielleicht nicht Säuglinge, aber ab 2 oder ne, solange die schon laufen, ich glaube, es gehört sich einfach. Und je früher man damit anfängt, ich glaube, dass das bleibt dann an den Kindern hängen. Dass das irgendwie so ein ganz normaler Rhythmus ist. Ne? Also ich kenne das nicht anders. Unsere Eltern haben uns alle 8 Kinder. Wenn meine Eltern sagen, morgen ist Sonntag, also dann wissen wir alle Bescheid, Sonntag um 8 Uhr, dann laufen wir alle zur Kirche. Mit 10 Personen, also mit 10 Mann, die ganze Familie. Das war einfach bei uns zu Hause selbstverständlich. Ja, ich glaube, die Dame wollte noch was.
Ja, wir haben uns ja vorhin schon gefragt, warum ist das hier so anders als auf den Philippinen? Ich habe also meine und kann sagen, dass es vor dem Krieg und in der Kriegszeit und auch nach dem Krieg auch anders, aber auch unterschiedlich war.
Ach so.
Also, es gab vor dem Krieg viele Kinder und im Krieg waren auch viele Kinder da, die Menschen, die eben verängstigt lebten in den Kriegszeiten. Und die Kinder wurden aber auch im Krieg zur Kirche geschickt und die Eltern haben die Kinder auch mitgenommen. Und auch in der Zeit nach dem Krieg war das so. Und die Kirchen, die waren ja noch nicht so zahlreich wie heute, weil nach dem Krieg viele Flüchtlinge kamen und es wurden dann neue Kirchen gebaut. Und das war damals sehr notwendig, denn die großen alten Kirchen, die hatten eine Traube von Menschen draußen auf der Treppe mit Kindern und Erwachsenen, die gar nicht alle reinpassten. Da mussten neue Kirchen gebaut werden. Und es gab also auch viel Bewegung unter den Christen. Es gab Jugendgruppen mit vielen Lebensgebäuden. Und ich habe also selbst eine Jugendgruppe gehabt und anderen geholfen, die auch eine Gruppenführerin bekommen konnten. Und das war also sehr zahlreich und eine ganz große Lebendigkeit. Weil in unserem Land waren ja die großen Städte sehr zerstört. Meine Heimatstadt Paderborn war zu 98% zerstört. Es kam also die Aufbauphase mit großem wirtschaftlichem Interesse. Und in der Besatzungszeit kam ein solcher Hang zu Freizügigkeit und zu anderem Leben, dass also das Wohlstandsdenken und dann vielleicht auch Karrieredenken so einen großen Raum bekommen konnte. Und auch unter denen, die dann als Kinder geboren wurden, andere Interessen kamen. Andere Fragen entstanden. Und man sagt ja, die 68er brachten so viel Kritisches, und eine Umwälzung in der Gesellschaft. Und es ist also vieles sehr ereignis- und zeitbedingt gewesen.
Ach so.
Ich denke, wir sind auch wieder am Beginn einer neuen Zeit, weil der Wohlstand nicht mehr so selbstverständlich ist.
Ich habe eine andere Frage, ich kann nicht gut sprechen.
Ja.
Wie gehen die Muslime im Süden mit den Christen im Norden um? Oder sind die gemischt? Ich meine, ich habe so verstanden, dass die Muslime sich mehr im Süden
verhalten. Also ich bin eigentlich im Süden auf den Philippinen geboren. Ich war aber nicht lange dort. Da war ich, glaube ich, 10 Jahre. Dann haben wir den Süden verlassen, um nach Manila, also nach Norden, uns also wirklich dort, um dort weiterzuleben. Weil mein Vater damals immer sagte, ihm ist also sehr, sehr wichtig, dass wir alle eine sehr gute Schulbildung bekommen, und der war eigentlich davon fest überzeugt, dass sowas nur in Manila, in der Hauptstadt, nur möglich ist. Und deswegen sind wir von Süden nach Norden umgezogen. Zu der Zeit muss ich allerdings schon sagen, die Islambevölkerung war auf jeden Fall nicht so viel wie, also im Vergleich jetzt zu Katholiken. Die waren schon immer in der Minderheit. Und die waren eigentlich immer nur hauptsächlich im Süden. Aber ich fahre nicht jedes Jahr nach Philippinen, von Hörensagen, also von Freunden und Bekannten, die wirklich regelmäßig, fast jährlich nach Philippinen fliegen, erzählen die, dass selbst in Manila, in der Hauptstadt von Manila, auch schon ein paar Muslime leben. Also dass die wohl auch schon überall auf den Philippinen zu finden sind. Aber mehrheitlich also im Süden. Ach so, das kann er selber zeigen gleich. Ja.
Zeig dir mal, wo kommst du her?
Ich bin in Ivory, in San Pablo.
Ah.
Das ist ungefähr ein Zug von Manila.
Also im Norden auf jeden Fall, ne? Im Norden Teil, ne? In Luzon, ja.
Ja.
Ja, ja, bitte.
Was mich überrascht ist, die Philippinen waren ja weit über 300 Jahre unter Spanien.
400.
Also, ja,
ja.
Sind schließlich um 1900, also kurz vor 1900, nach dem amerikanisch-spanischen Krieg, amerikanisch geworden, von amerikanischer Kolonie bis 1950 hoch, glaube ich, waren also nur gut 50 Jahre unter amerikanischer Herrschaft.
Mhm.
Trotzdem ist Spanisch als Sprache, wie Sie es, haben Sie gar nicht erwähnt,
ja,
verschwunden.
Ja.
Und jetzt, also Englisch, die Hauptsprache ist, Philippin, also die Absprache und so weiter, als
ja,
Bildungssprache.
Ja.
Filipino, das große Land,
Archipel,
viele,
ja,
viele Inseln.
Ja.
Da gibt es ja kaum eine gemeinsame Sprache. Wir dürfen vom Ursprung, die Kommunikation war jetzt sehr schwierig früher.
Ja.
Es gibt also wahrscheinlich, ja, eine Vielzahl von Sprachen.
Über eine, bestimmt knapp 200 Dialekten gibt es auf den, ja, Philippinen.
Ja,
ja,
ja, eigentlich ja wahrscheinlich,
ja,
absolut unterschiedliche Sprachen gewesen sind. Aus der spanischen Zeit haben sie den Katholizismus, den bestimmt nicht von den Amerikanern, denn die sind ja eigentlich, und waren ja eigentlich stärker protestantisch als katholisch.
Ja,
ja. Und also sie haben den Katholizismus, den Spanien,
den Spanien, ja.
Die Bräuche lehnen sich offensichtlich alle sehr stark an das Spanische an. Wieso kommt es, dass in anderen Bereichen anscheinend das Spanische ganz verdrängt ist und das Englische, das ja nur kurz,
ja,
als Herrschaftssprache,
ja,
gewesen ist, das Spanische eigentlich völlig verdrängt.
Es gibt Regionen auf den Philippinen, die immer noch eigentlich teilweise, also gemischt praktisch, also Filipino mit spanische Worte. Ich glaube, die heißen Chabacano. Ich weiß aber nicht genau, welche Region das ist, aber die gibt es noch. Die gibt es noch. Also das heißt, es ist immer so, das ist jetzt so ein Mischmasch geworden. Ne? Genau wie es gibt auch schon so ein Taglish, also Tagalog mit Englisch. Also es gibt jetzt so komische, also gemischte Sprachen auf den Philippinen. Und deswegen, ich bin froh, dass wir, die haben eigentlich, es war eine Zeit, ich war aber nicht mehr auf den Philippinen zu der Zeit, war eine Zeit lang, wo sie mal versucht haben, in Tagalog, also auf Philippinisch, also der Unterricht, nicht nur in der Grundschule, sondern auch an den Universitäten, an Hochschulen, die haben versucht, also wirklich alle Bücher auf Philippinisch zu übersetzen. So viel ich weiß, das hat nicht so gut geklappt. Ich glaube, nach ein paar Jahren müssen die wieder alles aufgeben, neue Bücher wieder drucken und dann wieder also zurück zu Englisch, weil das einfach nicht geklappt hat. Besonders in Mathematik und in anderen Fächern war das einfach nicht machbar. Ja.
Ich lasse die Antwort von deiner Frage.
Ja.
Warum die Kinder?
Ja. Achso, ja. Kirche, ja.
Ich habe auch zwei Kinder.
Ja.
Ich habe die immer so Kirche gemacht, jeden Sonntag, seit die Kinder waren.
Ja.
Bis zum ersten Kommunion. Und danach wollen die nichts mehr.
Achso.
Ich habe gesagt, warum geht sie nicht mehr mit mir zum ersten Kommunion? Ja, Mama. Alle von meinen Freunden, die gehen nicht mehr. Wir haben sie so viele. Der Kommunion war ganz wichtig,
ja,
weil die haben so viele Geschenke, so viel Geld, das,
ja,
ist es für die Kinder.
Ja.
Und danach kann ich nicht mehr. Ich sage, du musst mit mir trotzdem mitkommen.
Ja. Ja.
Wir sind auch alle Katholiken, aber
ja,
die wollen lieber schlafen oder was,
ja,
spielen die zu Hause.
Ja.
Das ist vielleicht die Gesellschaft.
Ja, wie gesagt, die Frage habe ich auch schon seit ein paar Jahren im Kopf. Ich habe mich jetzt noch keine passende Antwort gefunden.
Ja, ganz. Sind Sie mir sehr. Okay, machen wir noch die eine Frage, ja.
Ich habe noch eine Frage. Gibt es denn von Ihnen beobachtete Entwicklungen? Denn wenn ich also an meine Jugend denke, waren die Zahlenverhältnisse genauso, wie Sie sie beschrieben haben, in katholischen Ländern. Aber es gab zum Beispiel eine charakteristische Unterscheidung, weil Sie ja sehr stark auf das gemeinsame Teilnehmen der Familie abgestellt haben. Also ich sage das jetzt mal etwas ironisch, in die Frühmesse ging die Frau, dann in die Kindermesse gingen die Kinder und ins Hochamt ging dann der Papa, wenn ich das mal so sagen kann. Und insofern ist auch damals bei wahrscheinlich tendenziell ähnlichen Zahlenverhältnissen das Verhalten qua Familie, und ich muss das jetzt sagen, in Deutschland, ich gehe das von Irland wieder anders und so weiter. Das ist von vornherein anders gewesen. Auf der anderen Seite hat es natürlich diesen Einbruch der Teilnahme erst kontinuierlich später gegeben. Das wäre natürlich jetzt interessant, wenn man lernen will, kann das sein, dass sozusagen bestimmte Länder einfach verzögert den gleichen Prozess durchmachen, wie in den USA, wie in Deutschland, oder worauf würden Sie das zurückführen, ist das viel stabiler in Ihrem Heimatland?
Also das ist jetzt, ich versuche das jetzt zu beantworten, aber von als persönliche Meinung. Also ich würde sagen, ich bin nur gesegnet, dass ich in eine Familie geboren wurde. Meine Eltern waren also wirklich beide streng katholisch und ich hatte auch das Glück gehabt, dass ich auch mit zehn Jahren war ich schon in einer katholischen Schule. Bis zum Schluss, also bis ich 16 oder 17. Danach kam ja die Universität, Hochschule, das ist ja bei uns, es gibt ja keine, doch es gibt noch welche, aber das ist natürlich dann dementsprechend viel teurer. Und deswegen, also bis zur Hochschule, also bis zu Abitur, sind viele Kinder auf den Philippinen, die machen ihr Abitur wirklich also in einer katholischen Schule. Und diese Zeit zwischen 5. Klasse bis zum Abschluss, bis zum Abitur, das ist für mich also wirklich, glaube ich, die wichtige Zeit für die Entwicklung, für diese Religiositätsentwicklung von dem Kind. Und es ist nicht nur von der Elternseite aus, also nicht nur von zu Hause, sondern auch in der Schule wird darauf geachtet, dass man also wirklich regelmäßig zur Kirche geht, dass man also wirklich einmal im Jahr mindestens zur Beichte geht. Also wie gesagt, das gesamte Bild ist, glaube ich, wichtig.
Ja, vielen Dank. Wir haben einen Blick gewagt auf die Philippinen. Wir haben auch einen Blick zurückgewagt. Eine wirkliche Lösung für unsere Krise haben wir natürlich nicht. Wenn wir sie hätten, dann würden wir ganz anders rangehen. Vielleicht hat es ein bisschen einfach zur Nachdenklichkeit beigetragen. Wir haben eine sehr fröhliche, eine sehr unverkrampfte Frömmigkeit erlebt, die die uns oft unangenehmen Dinge wie Beichte oder eben die Regelmäßigkeit des Gottesdienstbesuches durchaus verbinden kann, eben mit einer Lockerheit, einer Fröhlichkeit, einer Aufgeschlossenheit auch gegenüber anderen. Vielleicht können wir das als Anregung mit in die Fastenzeit tragen und dann in unserem Umfeld eben einfach schauen, wie wir das so gut wir es können, ob es mit Erfolg beschieden ist oder nicht, einfach umsetzen können. Ich darf Sie noch jetzt wieder zu dem nächsten Auditorium einladen. Am 24. April die Inquisition, Mythos versus historische Erkenntnisse. Es kommt der berühmte Professor Arnold Angenent, den wir eigentlich ja schon letztes Jahr erwartet hatten, der aber aus Gesundheitsgründen das nicht wahrnehmen konnte. Ganz herzliche Einladung jetzt auch noch zum Abschluss zur Komplett der Mönche. Vielen Dank.